Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Niemand erzählt uns, warum wir ab 40 plötzlich nicht mehr gut schlafen, warum wir zunehmen, ohne mehr zu essen, warum wir weinen, ohne wirklich zu wissen, warum, warum der Arzt nur die Schultern zuckt und sagt, eigentlich ist alles in Ordnung. Perimenopause, ein Wort, das die meisten Frauen zum ersten Mal hören, wenn sie eigentlich schon mittendrin sind. Dabei beginnt der Umbau der Hormone bereits mit 40. Leise, unsichtbar, unkommentiert. Wir haben heute zwei Frauen zu Gast, die das geändert haben. Susanne Liedtke hat ihren Job bei Google beendet mit 49, nicht weil sie musste, sondern weil sie aufklären wollte und weil sie es selbst erlebt hat, was es kostet, wenn niemand redet. Sie hat die Plattform Nobody Told Me gegründet. Dr. Christina Enzmann ist Gynäkologin und Forscherin und arbeitet und lebt in den USA. Sie hat tagtäglich vor Augen, was passiert, wenn Frauen nichts tun und was möglich ist, wenn sie es tun. Zusammen haben sie ein Buch geschrieben und eine Botschaft. Nobody Told Me, und das No von Nobody ist durchgestrichen, sodass es Somebody Told Me heißt. Und darin zeigen sie auf, der größte unterschätzte Schlüssel für mehr Wohlbefinden und Energie in den Wechseljahren liegt in der Ernährung. Und ich bin jetzt einfach gleich einfach so per Du mit euch. Liebe Christina, liebe Susanne, im Buch seid ihr nämlich mit euren Leserinnen auch per Du aus einem guten Grund. Herzlich willkommen zu unserem Mach es gesund Podcast.
Danke, Susanna, für die Einladung.
Hallo.
Sehr gerne. Ja, und wir starten gleich einmal, dass wir ein bisschen uns anschauen, wie ihr denn so euren Lifestyle gestaltet. Und dazu machen wir ein paar kurze Wordrap-Fragen. Ich würde sagen, ich fange jetzt mal mit dir an, Susanne, und ihr wechselt euch einfach ab, okay?
Der Health Check.
Susanne, was hast du heute als erstes gegessen?
Was habe ich heute erzählt? Oh, ich habe ein, das ist jetzt ungewöhnlich vielleicht, aber ich habe mich nicht so richtig um mein Frühstück gekümmert und habe dann relativ spät gefrühstückt und hatte von gestern noch einen Brokkoli-Apfelsalat, den haben wir auf unserer Seite. Und dazu habe ich mir zwei pochierte Eier gemacht und eine Scheibe Brot habe ich dazu gegessen. Und warte mal, und noch fermentierte Karotten habe ich auch noch schnell darauf getan auf den Tisch.
Wow. Christina, eigentlich hätte für dich gleich die zweite Frage, aber bei dir, wenn ich das jetzt richtig rechne, du bist ja in Baltimore in den USA. Bei dir ist das Frühstück noch nicht so lange aus, oder?
Genau, ich habe gerade gefrühstückt. Bei uns ist so 9 Uhr, 9:12 Uhr.
Was war bei dir am Teller?
Ich hatte heute mein ganz typisches Frühstück, wenn es schnell gehen muss, weil es musste wirklich schnell gehen. Und das ist ein milchfreier Joghurt. Das ist so ein ganz, gibt's bei euch auch. Ich habe den gerne so gemischt. Das ist so auf Nuss- und Cashew-Basis. Und dann mache ich da Leinsamen rein und ein grüner Apfel und so ein paar Schokoladennips. Also das sind sozusagen diese zuckerfreien Dinger und das war's. Manchmal habe ich auch so ein selbstgemischtes Ding mit Rote-Bete-Pulver. Genau, das mag ich, das ist mein Standard. Aber gestern zum Beispiel hatte ich Linsensuppe vom Tag davor. Das war genial, auch zum Frühstück.
Ich habe jetzt Hunger, obwohl ich eigentlich auch schon gegessen hätte. ja, dann mache ich jetzt trotzdem mit dir weiter, Christina. Was ist dein Gesundheitsgame-Changer?
Ich glaube, die ganz einfach wirklich den Zucker zu reduzieren, viel Grünzeug, also das vielleicht genau fast, also klar, Zucker, wenn man viel Zucker isst, dann muss natürlich weg, aber wirklich dieses 80% Grünzeug, sage ich immer so ganz unprätentiös, 80% Grünzeug auf meinem Teller oder eben pflanzlicher Herkunft. Zum Frühstück, wie gesagt, ist dann nicht Grünzeug, das ist dann eben pflanzenbasierter Joghurt mit den Saaten und der Apfel. Stressreduktion. Daran habe ich wirklich die letzten 10 Jahre gearbeitet und es ist ein so wichtiger Punkt, der wirklich alles andere, wir können über Hormone reden und Müdigkeit und sogar Bowel Movements, manchmal kommt mir in den Weg, also die Stuhlgang, letzten Endes der große Treiber ist wirklich diese Cortisol, diese Stressachse, also das, wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, Der große Zauberer im Hintergrund.
Wir sind zwar noch bei den kurzen Fragen, aber ich muss sofort nachfragen. Hast du einen Hack, wie man den Stress im Alltag reduzieren kann?
Da müssen wir erstmal den Mann und die Kinder loswerden und den Job. Also so geht es natürlich nicht. Ne? Also man kann natürlich nicht. Ich habe viele Lebensumstellungen gemacht. Ja, ich habe zweimal meinen Job gewechselt. Ich habe wirklich viel nachgedacht. Aber für alle, die da gerade erst anfangen und es nicht geht, wir wissen, Bewegung ist wirklich wichtig. Also wirklich die Basis wirklich. Wenn man sich nicht bewegt, bitte irgendwas bewegen in der Natur. Gibt so viele Studien. Oder einfach nur laufen. Zeit für sich selber machen. Natürlich am Schlaf arbeiten. Ich weiß, viele Leute können einfach nicht schlafen, aber viele von uns haben auch einfach diese Schlafhygiene nicht. Also wirklich diese Dinge wie Bildschirme ausmachen, ein beruhigendes Bad wird alles so viel wichtiger. Dann diese ganzen Achtsamkeit-Techniks, wie sagt man auf Deutsch, die Techniken. Genau, die werden so viel wichtiger und das muss eben nicht, es muss nicht irgendwie Meditation sein, man braucht, das hat man ja auch keine Zeit und manche Leute finden das auch langweilig, ich finde Meditieren wirklich langweilig, fällt mir wirklich schwer, aber es gibt ja viele andere Methoden, wirklich diesen Parasympathikus zu aktivieren, von diesem tiefen Atmen, um sich schöne Dinge vorzustellen, also es gibt so viele Dinge, einfach sich mal kurz auf den Boden zu legen. Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach sich bewusst macht, wie wichtig das wirklich ist. Dass man nicht sagt, ach, das ist doch okay, als ich 35 war, habe ich das auch noch alles wuppen können. Das ist jetzt einfach ein anderes Spiel und da muss man aufpassen. Und dann natürlich Ernährung. Ernährung ist Teil des Stresses. Also wir haben natürlich den psychologischen Stress, aber dann eben in der Tat den Stress vom Nichtbewegen, von den Entzündungen, den Stress von Ernährung, die sozusagen unseren Körper nicht wirklich nährt. Also ich glaube, diese ganzen Dinge, das ist einfach wichtig. Und ich glaube auch, dass man Spaß hat. Sag ich meinen Patienten immer, das ist immer ein Teil von meinem Protokoll. Klar, wir können über Ernährung reden, Schlaf, alle möglichen Dinge, Supplemente. Aber wenn die Frau unglücklich ist, überhaupt keinen Spaß mehr im Leben hat, weil sie nur sich zwischen den Kindern, den Mann, dem Job, dann vielleicht hat sie dann auch noch ein ganz anstrengendes Workout-Regime, also macht Sport, weil es muss ja irgendwie, dieser Bauch muss unter Kontrolle gebracht werden. Wir werden so verbissen und dann wirklich, wir verpassen diesen Spaß am Leben und das ist so wichtig. Also Spaß und wirklich Outlook. Warum machen wir das eigentlich? Das ist auch wichtig, dass man das in der Lebensmitte findet. Wenn es uns abhanden gekommen ist, wegen den ganzen anderen Dingen. Jetzt ist wirklich Zeit, dass man wirklich nachguckt, unterm Teppich schaut, was hat mir eigentlich Spaß gemacht früher und wer bin ich und wo möchte ich hin?
Wow, wir sind schon mittendrin im Thema. Ein paar kurze Fragen habe ich noch vorweg. Liebe Susanne, wenn du nur noch eine Sportart machen dürftest in deinem ganzen Leben, welche wäre das?
Jetzt kommt dann doch die zwei Antworten. Das eine, was es ist, eben Schwerheben, Kraftsport. Ja, das weiß ich, weil das wichtig ist. Das heißt, ich nutze auch jede Gelegenheit, was Schweres zu tragen. Aber ich bin noch nicht gut darin, das wirklich regelmäßig als Sport zu machen. Ich mache Gartenarbeit und früher dachte ich mal, bestimmte Dinge kann ja mein Mann irgendwie tragen, auch die Winterreifen. Jetzt haben wir gar kein Auto mehr. Und so hat er sich immer geweigert und ich fand das doof. Heute denke ich, nee, es war super, weil dieses schwere Heben und Tragen, das ist eben der Kraftsport, den wir brauchen, um unsere Knochen vor Osteoporose zu schützen. Also
das Ende der Gentleman, oder?
Ja, genau. Und dann nur noch eine Sportart. Ich habe einen Freund besucht im Krankenhaus, 16 Stockwerke. Ich habe natürlich das Treppenhaus genommen. Und ich bin dann 16 Stockwerke hochgegangen, war ziemlich geschafft am Ende. Also Treppensteigen wäre so mein Alltagssport. Ich nehme da jede Gelegenheit wahr, im Alltag Bewegung einzubauen, weshalb ich kein Auto habe und Fahrrad fahre und solche Sachen. Und das ist, ich glaube, Treppensteigen und damit auch Wandern. Also im Sommer werde ich über die Alpen wandern, so ein lang gehegter Traum. Und da fühle ich mich wohl und frei.
Fein. In Österreich oder wo bist du?
Ja, wir wandern, ich glaube, von Innsbruck nach Meran, irgendwie sowas.
Wow, wie schön. Christina, welches Wechseljahrssymptom hat dich oder fordert dich am meisten?
Ich glaube, was mich und alle anderen war wirklich, okay, ich glaube, Brain Fog, also dieser Gedächtnisnebel, ich glaube, das ist, was die meisten Leute, mich auch, genau, das war Gemüt, also alles, was mit dem Kopf zu tun hat. Und ich glaube, viele meiner Patientinnen würden jetzt sagen, die Müdigkeit. Es war gar nicht für mich so das große Ding, aber ich glaube, dieser Brain Fog, wie wir auf Englisch sagen, das, wo dann Leute wirklich plötzlich oft in die Bremse gehen und sagen, was ist da eigentlich los?
Susanne, die Christina hat vorhin schon den Schlaf angesprochen. Was ist denn dein Lieblingshack für einen guten Schlaf?
Den Schlaf zu priorisieren. Also ich bin borderline langweilig, weil ich so im Gegensatz zu manchen Freundinnen wirklich früh schlafen gehe. Also wir gehen um 9 ins Bett, das heißt, wir schlafen dann nicht ein, aber na, das ist mittlerweile, sage, ey, das ist mir so wichtig, gut zu schlafen. Und früher habe ich es gefeiert, dass ich wenig Schlaf brauchte, aber ich war ständig müde. Das mache ich heute nicht mehr. Das heißt, wirklich zu sagen, ey, Schlaf ist mir wichtig und auch die Regelmäßigkeit. Also, dass ich wirklich, dass jeder Tag den gleichen Rhythmus hat. Und beim ich hole jetzt nicht am Wochenende nach, was ich unter der Woche nicht geschafft habe. Das ist so ein Ding. Und dann, ja, ansonsten Magnesium, Glycinat, habe ich von Christina gelernt, abends Magnesium einzunehmen, weil das eben auch helfen kann, besser zu schlafen. Das würde ich auf alle Fälle ausprobieren. Das ist so was ganz Einfaches, das tut nicht weh und das kann man leicht machen.
Seit vielen, vielen Jahren nehme ich täglich Omega-3 zu mir. Die zahlreichen Vorteile sind den meisten ja inzwischen bekannt. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Trotz diesem Wissen tue ich mir manchmal schwer mit dem typischen Fischgeschmack und so manche Kapsel, die man sich kauft, ist einfach unterdosiert. Deswegen hat mich das vegane Omega-3 von Zellharmonie überzeugt. Zum einen ist es aus Algen aus einer schadstofffreien Umgebung gewonnen. Zum anderen ist es mit Zitronenöl aus Sizilien. Das macht das Ganze angenehm frisch und, glaubt es mir, deutlich erträglicher. Was ich daran schätze, ist, dass die Tagesportion sehr hochdosiert ist. Du hast zum einen 1100 Milligramm EPA und 900 Milligramm DHA pro Tagesportion und das Ganze ohne Sonnenblumenöl und ohne Fisch. Was mir außerdem zusagt, ist, dass jede Charge im Labor geprüft wird. Das heißt für dich, wenn du auch mal ein hochwertiges veganes Omega-3 testen möchtest, kann ich dir aus eigener Erfahrung das von Zellharmonie ins Herz legen. Und umso mehr freut es mich, dass Zellharmonie die heutige Podcast-Folge unterstützt. Check gerne mal den Link unten in den Shownotes aus. Und apropos heutige Podcast-Folge, mit dieser jetzt ganz viel Spaß.
Susanne, du hast deinen stabilen, erfolgreichen Job bei Google quasi hingeschmissen, also kurz vor deinem 50. Geburtstag, also mit 49, für ein Thema, über das niemand gerne redet oder geredet hat. Wie wäre denn wohl dein Leben verlaufen, wenn es damals schon eine Plattform wie Nobody Told Me gegeben hätte und du gewusst hättest, was da gerade mit deinem Körper, mit deinen Hormonen passiert?
Ich wäre wahrscheinlich gar nicht so von einer Ärztin zur nächsten Heilpraktikerin, zur Osteopathin. Also ich hätte nicht so einen Zickzackweg gemacht, um zu gucken, was sind meine Schlafstörungen, mein Orthopäde, ne, meine Frozen Shoulder, meine Stimmungsschwankungen, Histaminintoleranz, solche Sachen, die sind so aufgetreten. Und nicht, dass das jetzt alles nur die Wechseljahre sind, aber Wechseljahre können einen großen Einfluss eben drauf haben. Und ich hätte schneller eine richtige Lösung für mich gefunden, statt erstmal Bücher zu lesen, in Studien reinzugucken. In dem Fall waren es überwiegend englischsprachige Bücher. Es gab in Deutschland auch schon welche, aber jetzt nicht in der Menge, wie es das heute gibt und in der guten Aufbereitung. Genau, also ich glaube, ich hätte viel schneller meine Beschwerden richtig eingeordnet und dann nicht so viel Trial and Error gemacht, wie die Amerikaner sagen. Also irgendwas ausprobieren und merken, nee, es funktioniert doch nicht, also das nächste und so weiter.
Jetzt hast du gerade gesagt, es waren vor allem englischsprachige Bücher. Christina, du lebst seit über 20 Jahren in den USA, arbeitest dort und erlebst quasi täglich Frauen in den Wechseljahren. Wie anders gehen denn amerikanische Frauen mit diesem Thema um im Vergleich zu dem, was du aus Europa kennst?
Ich glaube, es ist genau das Gleiche. Das denken, vielleicht sind wir ein paar Jahre voraus mit den Büchern oder so. Es gab da halt ein paar einflussreiche Ärzte, die das, aber letzten Endes, die USA ist auch so riesig sozusagen. Das verteilt sich ja auch mehr. Also es denken Leute immer. Das ist aber genau das Gleiche, wirklich. Also ich sehe da keinen großen Unterschied. Ich rede mit Susanna ja viel und wir machen das ja kontinenteübergreifend. Es sind genau die gleichen Probleme, die gleichen Symptome, die gleichen Probleme mit dem Gesundheitswesen. Wirklich, wird nicht bezahlt, die Ärzte haben dafür keine Zeit, interessieren sich nicht, also wirklich.
Es kommt ja auch im Medizinstudium, jedenfalls in Österreich und Deutschland, glaube ich, gar nicht vor. Das ist es in den USA dann ähnlich?
Genau. Gab es bei mir mal, also ganz kurz wurde da mal über die Welt, die WHI-Studie geredet. Und das war das Erste deswegen, was ich gemacht habe, als ich dann eben fertig war mit meinem Facharzt, habe ich mich in der Tat danach gebildet mit der Menopausengesellschaft in den USA. Da habe ich dann meine Zertifizierung, also wirklich in den ersten, ich glaube die ersten 2 Jahre, habe ich das dann auch bekommen. Und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum. Ich glaube, da musste ich eigentlich einfach viele Patienten in dieser Lebensabschnitt gehabt haben. Und ich fand das sofort faszinierend und dachte, warum weiß ich da eigentlich nicht mehr drüber? Ja.
Euer Buch heißt Nobody Told Me. Was war das, was euch niemand erzählt hat und was ihr aber am dringendsten gewusst haben solltet?
Ja, sicher als Schlafstörung, dass das mit den hormonellen Schwankungen zu tun haben kann. Da habe ich damals gesagt, also mit Anfang 40, ich war unzufrieden in einem Job. Ich hatte finanziell eine große Belastung auf mich genommen, hatte ein Haus gekauft alleine. Und dann habe ich halt gedacht, es liegt daran, dass ich jetzt nachts auf einmal aufwache. Und das ist vor allem so früh auch so die Vorboten der Wechseljahre sich zeigen. Das hat mir niemand erzählt. Und in meinem Fall habe ich eine Mutter erlebt. Ich bin das dritte von 4 Kindern und ich habe die Wechseljahre meiner Mutter gut erlebt. Und meine Mutter war 2 Jahre ihres Lebens eigentlich ausgenockt durch die Wechseljahre. Der wurden damals Schlaftabletten verschrieben. Die ist davon abhängig geworden. Dann hat sie mehrere Ausschabungen gehabt. Und bei der dritten Ausschabung hat dann der Gynäkologe im Krankenhaus mal gefragt, was sie alles nimmt. Und dann hat er alles abgesetzt und dann ist sie in die Kur gekommen. In ihrem Fall hat sie dann Hormone bekommen. Und ich hatte dann nach 2 Jahren gefühlt meine Mutter wieder, aber die war 2 Jahre nicht sie selbst. Und es wurde damals überhaupt nicht drüber geredet. Man hat so unter vorgehaltener Hand so eine Freundin meiner Mutter so, sie ist im Wechsel. Ja, das war so beschambehaftet und das war irgendwie, man redete nicht drüber. So, und das hat sich im Grunde, als ich damit anfing zu recherchieren, da hatte sich noch nichts geändert und das war gefühlt 30 Jahre später.
Und es gibt, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber ungefähr 1/3 der Frauen hat keine Symptome, 1/3 ja einige und 1/3 sehr starke. Dieses 1/3 geben diese Frauen an, dass sie keine Symptome haben, weil sie die gar nicht als solche erkennen? Oder kann es wirklich sein, dass man da einfach so schön durchschlittert?
Also ich glaube, das ist in der Tat, das deckt sich mit meiner klinischen Erfahrung. Großer Teil, 1/3 sagst du jetzt, glaube ich dir, von Patientinnen, die sehe ich einfach, die kommen für den jährlichen Besuch. Und man fragt dann ja auch immer und die sagen, nö, ist okay. Manche haben ein bisschen Hitzewallung, das stört die aber auch nicht. Und das sage ich auch meinen. Also ich finde, es ist wichtig zu wissen, dass das ist also keine Zeit vom Krankwerden. Oder die Natur hat uns das nicht wirklich eingerichtet, diese Wechseljahre, damit es uns schlechter geht. Es ist eigentlich einfach dieses Aufhören der Reproduktionsfunktion, weil jedes Monat dieses Ei herzustellen und den Eisprung, das ist ein großer Aufwand. Und sozusagen der Lebensmittel sagt die Natur, das hören wir jetzt mal auf. Dafür gibt es jüngere Frauen, die können das machen. Da gibt es viele andere Dinge, die du jetzt sozusagen, die jetzt für dich wichtig sind. Das heißt, die Natur hat es nicht eingerichtet als eine Zeit, wo wir verfallen. Es ist ein Übergang, ein Wechsel, wie dann doch dieser Begriff richtig sagt. Und ich glaube, viele Frauen, also nicht viele, ein Drittel der Frauen, wie du sagst, die, wenn die sozusagen diesen, den Stress unter Kontrolle haben, sie essen schon gesund, also sind Yoga-Lehrerinnen, so sehe ich das oft, die sagen dann, naja, die haben wie gesagt den Spaß im Leben, die haben den Outlook, die haben in der Tat keine wirklich, also manche, die gehen da einfach so durch und die zucken so die Schultern. Das soll für uns, die wir Symptome haben, aber nicht uns schlecht, es soll kein Zeichen, dass wir uns schlecht fühlen, sondern es ist eigentlich, oh, in der Tat, wenn wir Dinge richtig machen und rechtzeitig einstellen, ist es in der Tat eine Zeit, durch die man relativ mit wenigen Symptomen durchgehen kann und sich eigentlich wirklich darauf freuen kann, was danach kommt. Wenn man eben keine Menstruationsblutungen mehr hat, wenn man die noch hat, denkt man sich immer, das ist ganz toll. Nee, das ist wirklich nicht toll. Wenn man da keine Menstruationsblutungen hat, keine Endometriosis, wenn einem die Hormone nicht immer sozusagen kidnappen. Früher, als ich jünger war, man weiß jeden Morgen, man weiß nie genau, wie man aufwacht, was einem die Hormone gerade machen lassen wollen oder nicht. Heute wache ich jeden Tag genauso auf. Es ist immer die gleiche Christina, mal ein bisschen müder, mal ein bisschen aufgeweckter, aber so meine Gedanken sind immer die gleiche, meine Emotionen sind immer, ich finde es toll, ich finde es eine tolle Zeit.
Wie es mir dorthin kommt, haben wir eine ganze Hitliste an Symptomen, also nicht alle, aber halt doch viele. Das geht von Schlafproblemen über Hitzewallungen, Gewichtszunahme, Gelenkschmerzen, Stimmungsschwankungen, Haarausfall, geht wahrscheinlich noch weiter, die Liste. Aber was haben all diese scheinbar unzusammenhängenden Beschwerden denn gemeinsam?
Also unterliegend ist wirklich, ich nenne es eine metabolische und eine neuroendokrine Umstellung. Also wir denken immer so, Hormone. Vor allem Östrogen ist dieses Hormon. Es hat Einfluss auf unseren Entzündungen, auf die Fettverteilung, auf die Insulinresistenz. Also wie und wann bauen wir Fett an? Es hat einen Effekt auf unsere Stressachse. Also es ist neuromodulatorisch. Das ist das eine. Dann Neuroendokrin. Cortisol ist das Hormon, das wir brauchen, um zu leben. Aber wenn es sozusagen Östrogen ist, dieser natürliche Dämpfer vom Cortisol. Also die Dinge, die uns stressen, das Östrogen, sage ich immer, ist wieder Feuerlöscher. Eigentlich in unseren meisten Organsystemen ist das Östrogen wieder Feuerlöscher. Und man muss es ja auch so verstehen, die Natur versucht uns, wie gesagt, wir sollen uns ja reproduzieren. Das heißt, die ganzen Dinge, die uns stressen könnten, die uns entzünden könnten, die werden alle sozusagen, beruhigt. Okay, also Östrogen neuromodulatorisch. Das heißt, es tut dieses Cortisolanstieg, das Stresshormon, wird dieser Reaktion wird abgedämpft, wenn wir Stress haben. Und es wird schneller wieder jetzt auf die Basis zurückgebracht. Das fällt jetzt weg. Das heißt, jetzt werden wir stresssensitiver. Cortisol steigt an. Damit hat einen Effekt aufs Immunsystem, auf Entzündung. Es direkt wirkt auf unseren Gehirnstamm. Also jetzt reden wir über Kognition, Denken, Denkfunktion. Wenn wir erstmal Entzündung angetrieben haben und Blutzucker, jetzt reden wir auch über Mitochondrien, also diese Kraftwerke unserer Zellen, das, wo man dann sagt, hallo, Gehirnnebel, hallo, Müdigkeit. Also es kommt wirklich alles zusammen, wenn man sich das anguckt. Dann Cortisol hat diesen Einfluss auf, also dieser Schlafrhythmus ändert sich. Jetzt können wir plötzlich nicht mehr schlafen. Progesteron ist das Hormon, was mit diesem Schlafrhythmus hilft. Das ist auch modulierend auf diesen Cortisolkurve. Das sozusagen, es wird alles neu organisiert. Und wenn man sozusagen so diese, ich sag mal, diese Gesundheitsaltlasten mit sich rumträgt, wie wir ja alle tun, dann wird dieser Übergang eben sehr holprig und nicht smooth, sagen wir auf Englisch. Also wie sagt man, sanft oder irgendwie mehr organisiert. Ich glaube, ich habe es mal so in eine Nussschale gepackt, wie man auf Englisch sagt. Ist natürlich viel komplexer, aber es gibt da viele Puzzleteile. Aber es macht wirklich alles Sinn, wenn man sich das anguckt.
Ja, wenn da die Hormone so verrückt spielen quasi, dann klingt ja jetzt eine Hormonersatztherapie total logisch. Macht die jetzt grundsätzlich Sinn und für wen macht die Sinn?
Hier, also Hormon- oder menopausale Hormontherapie nennen wir es jetzt ja gerne. Ich sage auch noch immer Hormonersatztherapie ist einfacher. Aber wir möchten ja, was sie wirklich macht, wir versuchen nicht die Hormone von einer 25-Jährigen wiederherzustellen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist wirklich, unsere Symptome abzumildern. Und ich sag dazu immer, das ist wie, man zieht die Rettungsweste an, die Schwimmweste. Man muss aber immer noch schwimmen lernen. Sonst schafft man es nämlich ans andere Ufer nicht. Das ist also wirklich das Ziel. Da Östrogen in viele dieser Bereiche eingreift, hilft es in der Tat. Aber ganz wichtig, es hilft vor allem vor die Hitzewallungen. Da ist es zugelassen, da ist es geprüft und wir wissen, dafür ist es sehr effektiv. Das andere ist zugelassen für die Prävention der Osteoporose und für das urogenitale Syndrom der Menopause. Und das sage ich jetzt nur, weil wir immer Social Media, wir denken dann, es hilft automatisch für den Gehirnnebel und es hilft für den Gewichtsverlust, tut es überhaupt nicht. Also weil diese ganzen, das ist nur so ein Puzzleteil von diesem Gesamten, was ich versucht habe zu erklären. Allerdings, wenn einem die Hitzewallungen zum Wahnsinn treiben und man kann nicht schlafen, ist die Hormontherapie auf jeden Fall hilfreich. Aber ich sag immer, man soll es immer sehen als ist eine Brücke. Man muss wirklich diese unterliegenden Gesundheitsthemen angehen, weil wir wollen ja auch noch gut leben, wenn wir dann 70 sind, wenn wir irgendwann die Hormone doch mal absetzen möchten. Wie gesagt, der Ansatz ist heute ein bisschen anders, aber ich würde es definitiv nicht als eine Pflasterlösung sehen, um das für ewig zu machen, sondern einem wirklich über diese härteste Zeit wirklich drüber zu helfen.
Und mit diesem Schwimmen lernen, wie du es vorher erklärt hast, meinst du ja auch, dass die Ernährung eine große Rolle spielt, oder? Also dass das so ein großer Hebel ist, der oft unterschätzt wird. Viele Frauen glauben aber jetzt grundsätzlich, sie essen eh gesund. Was übersehen sie trotzdem?
Ja, viele Frauen essen Salat zum Beispiel. Die hören dann auch teilweise auf, Kohlenhydrate zu essen. Also versuchen sich ketogen zu ernähren. Also gehen ins Extrem, reduzieren ihre Kalorienaufnahme vielleicht auch. Und wir wollen den Frauen aufzeigen, sich ganzheitlich gut zu ernähren, weniger mit Verboten, weniger mit Kalorien zählen oder abwiegen, sondern sich so zu ernähren, dass der Körper gut genährt wird und dass man den Körper quasi als seine Freundin betrachtet und eine neue Freundschaftsanfrage an seinen Körper stellt, so, und sagt so, ich möchte jetzt wirklich deine Freundin sein, und der Körper, der antwortet dann, ich habe mein ganzes Leben auf diese eine Frage gewartet. Ja, also, ne, und das heißt eben, was braucht der Körper, um gut mich auch durch diese Phase zu begleiten? Und da reicht so ein bisschen Salat und der vollständige Verzicht auf Kohlenhydrate oder Kalorienreduktion, das reicht eben nicht. Wo Frauen und deutschlandweit im Durchschnitt, das wird in Österreich und der Schweiz nicht anders sein, wirklich ein Riesendefizit haben, ist bei den Ballaststoffen. Im Durchschnitt essen Frauen nur 18 Gramm Ballaststoffe am Tag. Sie sollten aber 30 Gramm jeden Tag essen. Und das ist 40% weniger, als sie eigentlich essen sollten. Und das bedeutet, dass wir unsere Mitbewohner im Darm, und da haben wir eine ganze Menge, die ganzen Darmbakterien, dass wir die unterversorgt lassen, jeden Tag. Aber wir leben mit denen in einer Symbiose und die leisten für uns ganz Großartiges. Die produzieren selber Stoffe, die für unseren Stoffwechsel wieder ganz wichtig sind. Die produzieren zum Beispiel, indem sie die Ballaststoffe verstoffwechseln, kurzkettige Fettsäuren, und das wiederum ist das Energiesubstrat für die Zellen der Darmschleimhaut. Da sitzt 70% unseres Immunsystems. Und die lassen wir unterversorgt mit Energie, weil wir eben nicht genügend Substanz zur Verfügung stellen, damit genügend kurzkettige Fettsäuren entstehen können. Und dann produzieren die noch viele andere Stoffe, die ganz wichtig sind, auch für die Blutzuckerregulation. Und deshalb muss man da nochmal ganzheitlich rangehen und nochmal die, sagen wir mal, typisch westliche Ernährung noch mal insgesamt hinterfragen. Wie hat sich eigentlich unsere Ernährung insbesondere seit den 70er Jahren entwickelt? Wo sind wir heute? Und wenn ich natürlich ein bisschen mehr Salat esse als meine Nachbarin, dann ist das schon besser. Aber wenn ich es vergleiche mit der Ernährung, für die unser Verdauungssystem eigentlich gemacht ist, dann sind wir Meilen davon entfernt, uns so zu ernähren, wie das unser Körper eigentlich bräuchte.
Vielleicht vergessen wir auf die Ballaststoffe, weil wir gerade so damit beschäftigt sind, genügend Proteine zu essen.
Oh mein Gott, ja.
Und da habt ihr ja im Buch etwas sehr Überraschendes festgestellt, und zwar, dass die meisten Frauen eigentlich genügend Protein bekommen. Was wirklich fehlt, sind quasi die Ballaststoffe, oder?
Also, Proteine sind wichtig, ne? So, wir brauchen Proteine für unsere Knochen, Muskeln, Sehnen und für ganz viele Prozesse im Körper auch. Aber 85% der Frauen in Deutschland, es gibt die nationale Verzehrstudie, die wir haben, kommen auf ihre Proteinmenge. Wer darauf nicht kommt, sind vor allem junge Frauen, so 19 bis 25 und Hochbetagte. Die kommen nicht drauf. Aber ansonsten kommen die meisten Frauen auf ihre Proteine. 75% der Frauen kommen nicht auf diese Ballaststoffmenge. Also es ist ein Ungleichgewicht. Aber die Wahrnehmung, dass man jetzt Proteine priorisieren soll, weil auf einmal merken die Frauen, die Muskelmasse geht zurück, hängt natürlich mit dem Östrogen zusammen, weil Östrogen auch ein muskelaufbauendes Hormon ist. Und auf einmal fällt das weg und dann haben wir bei gleicher Ernährung, bei gleicher Bewegung, merken wir aber trotzdem, sind wir nicht mehr so leistungsfähig, wenn wir Sport machen. Und wenn wir weniger Muskelmasse haben, sinkt auch unser Grundumsatz. Das heißt, bei gleicher Ernährung brauchen wir aber eigentlich weniger Energie. Und dann nehmen wir auch zu. So, deshalb Proteine sind wichtig, aber darum brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil die westliche Ernährung sehr proteinreich ist in der Regel. Gerade dann, wenn ich auch tierische Lebensmittel esse, Eier, Fisch, Fleisch, natürlich. Man sieht bei Veganerinnen, dass sie eine sehr kohlenhydratlastige Ernährung haben. Das muss aber nicht per se schlecht sein. Also da muss man differenzierter gucken, wo bekommen die ihre Makronährstoffe her, so kommen die auch die Veganerinnen auf genügend Proteine. So, genau, und ich würde den Frauen gerne die Sorge nehmen, aber die Frauen bestellen sich dann Kollagenpulver, Proteinpulver und Shakes und essen Skyr, essen Quark. Solche Sachen, um eben noch mehr Proteine reinzutun. Proteine sättigen, das ist das Tolle an denen. Die Ballaststoffe an der Stelle wären noch wichtiger. Darum würde ich mir eher Sorgen machen.
Bei Susanne, ich habe da mal einen Kommentar. Und zwar diese Proteine. Wir denken immer, weil du hast den Muskel erwähnt, Susanne, Stress. Wirklich. Wir denken immer, ich muss jetzt einfach Proteine essen. Das Erste, was passiert ist, übersäuert den Körper und wir tun so sagen, wir haben keinen Platz mehr für das Grünzeug. Wenn allerdings der Cortisolspiegel erhöht ist, von dem Stress, der schlechten Ernährung, nicht genug Bewegung, zu viel Bewegung, manche Frauen kommen dann Lebensmittel an und die sind immer jeden Tag gejoggt. Mit dem erhöhten Cortisolspiegel, was passiert ist, erstens wird Glukose oder Kohlenhydrate werden vermehrt als Fett angebaut am Bauchraum. Das ist das erste Problem, was wir alle sofort merken, was wir aber nicht, oft viele nicht wissen. Dieser hohe Cortisolspiegel und damit dieser hohe Insulinspiegel, das zweite Signal, was es dem Körper gibt, ist auf keinen Fall Fett verbrennen. Das heißt, sogar wenn jetzt diese Frauen eine kalorienreduzierte Ernährung haben, wird es überhaupt nichts helfen. Aber der dritte Schlag ist, wenn die Frauen ein Kaloriendefizit haben, diese beiden hohen Hormone signalisieren dem Körper kein Fett zu verbrennen, sondern Muskel abzubauen. Denn wir brauchen ja dann dieses extra Energiesubstrat. Dann wird Muskel abgebaut. Das heißt, die Frauen können so lange, wie sie wollen, auf Joggen und auf der Tretmühle. Das ist, wenn sie sich schwächer und schwächer fühlen. Wenn sie ins Office kommen und sagen, ich kann keinen Muskel mehr aufbauen. Und das ist, wie gesagt, da hilft einem kein Protein, da hilft gar nichts mehr. Da muss man wirklich diesen Stress angehen. So, das wollte ich hier nur einschmeißen, ganz kurz.
Und genau, und Proteine essen, ohne Sport zu machen, führt eben auch nicht dazu, dass man die Proteine umwandelt. Man wird den Überschuss an Proteinen in Energie umwandeln. Ja? Also man wird den dann gar nicht nutzen für Muskelaufbau.
Ganz kurz, wo stecken besonders viele Ballaststoffe drin?
Oh, vor allem in den kleinen Nüssen und Saaten, also in den Leinsamen. Du hast ja vorhin nach Foodhacks gefragt, so 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen am Tag ist was ganz Einfaches. Es gibt nicht das eine Superfood, wo man sagt, damit wird alles besser, aber Leinsamen tragen eben an vielen Stellen dazu bei, dass es einem besser geht. Die enthalten Ballaststoffe, sehr viel, mindestens 30 Gramm auf 100 Gramm. Sie enthalten Proteine, sie enthalten die antientzündlichen Omega-3-Fettsäuren und sie enthalten Phytoöstrogene, auch ganz spannend. So, Das heißt, die sind schon mal toll. Aber auch Chiasamen, Sesamsamen, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und dann natürlich die Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte, also Bohnen, Ackerbohnen, Lupinen, Linsen, Kichererbsen, die sind sehr ballaststoff- und proteinreich und die Kohlenhydrate werden dadurch verpackt, die sie auch enthalten. Und dann Nüsse, also Mandeln, Haselnüsse, Macadamia, Pekannüsse, Kokosnuss ist sehr ballaststoffreich. Die Avocado enthält ungefähr 10% Ballaststoffe. Und dann kommen die Vollkorngetreide, auch die Pseudogetreide wie Buchweizen, Quinoa. Und dann natürlich, das ganze Gemüse enthält zwar nicht viel, also ein Weißkohl enthält nur 3 Gramm auf 100 Gramm, aber wir essen ja oft, gerade wenn wir Weißkohl gegart essen im Ofen, da gibt's ja tolle Rezepte, große Mengen davon. Und die tragen eben auch zu den 30 Gramm dazu bei. Und last not least, das ganze Beerenobst, also Blaubeeren, Brombeeren, Himbeeren, also es kommt ja jetzt die tolle Beerenzeit, Erdbeeren, die sind auch, weil sie die Kerne enthalten, sehr ballaststoffreich und noch sehr reich an sekundären Pflanzenstoffen.
Hast du, Susanne, hast du die Flohsamenschalen erwähnt? Das musste ich gerade mal nachgucken, was es auf Deutsch heißt.
Ja, das ist super. Es gibt natürlich diese extra, ne? Akazienfaser, Flohsamenschalen. Dann gibt es die Cognac-Wurzel, also die Cognac-Knolle. Das ist auch komplett, wir sagen, präbiotisch. Also es gibt noch über die Ernährung hinaus Hilfsmittel aus der, also aus der Pflanzenwelt, die eben auch dazu beitragen, den Ballaststoffaufnahme anzuheben.
Ihr habt das Body Reset Programm entwickelt. Was macht denn das so anders als die 100 Ernährungsformen, die Frauen in ihrem Leben schon so gemacht haben?
Also, was ist das? Das ist im Grunde eine, die Form der Ernährung unter dem Body Reset ist eine mediterrane Ernährung, ergänzt um Fermentiertes. Und die mediterrane Ernährungsform ist die am besten untersuchte, die für eine hohe Gesundheit steht, für Langlebigkeit steht. Da hat man in den 50er Jahren eine internationale Studie gemacht, um mal zu gucken, was ist eigentlich die gesündeste Ernährungsform. Da kam eben raus, die Ernährung der Landbevölkerung Italiens in den 50er Jahren, die eben reich ist an Gemüse, viel frisch auch, aber nicht ausschließlich nur frisch, Obst, Nüsse, Saaten, Vollkorngetreide, ein bisschen tierisches, also Fisch, ganz bisschen Käse, aber eben gutes Fett durch Olivenöl, das war die Hauptfettquelle auch, und Hülsenfrüchte. Und wenn wir die ergänzen um Fermentiertes, also Kimchi oder Sauerkraut oder auch Kefir, das ist im Grunde das, was wir den Frauen im Body Reset beibringen. Und dann hat das Programm noch so ein, ja, ohne dass wir das jetzt wären, aber so einen verhaltenstherapeutischen Ansatz, dass wir eben sagen, das ist keine Diät, wir geben keiner Frau einen festen Plan vor. Wir sagen, nimm mehr Gutes rein in die Ernährung. Wir versuchen, dass die Frauen langsam ihre Gemüsemenge auf 500 Gramm täglich steigern, dass sie die 2 Esslöffel geschroteten Leinsamen essen und eben auch mal etwas anderes als typisch Brot zu essen, Abendbrot, Frühstück, Brötchen und sowas. Das heißt, deshalb kommen dann auch so komische Frühstücke wie bei uns jetzt zustande, dass wir auch schon mal das Essen vom Vorabend essen. Aber wir versuchen, die Frauen wegzubringen von diesem typisch westlichen Gedanken, morgens isst man Müsli oder Brötchen, mittags vielleicht einen Salat oder abends nur noch einen Salat und mittags Nudeln mit Pilzen. Wir versuchen eben, dass überwiegend auf dem Teller Gemüse ist und dass wir schon darauf achten, wo sind meine Proteine, und dass aber Kohlenhydrate spielen so eine Nebenrolle auf dem Teller. Das heißt, dieses typische Brot, was wir ja sehr gerne und sehr viel essen, das rückt in den Hintergrund dabei. Und dieser verhaltenstherapeutische Ansatz ist auch, dass wir 21 Tage die Ernährung umstellen als Anfang in eine nachhaltige, langfristige Ernährungsumstellung. Es ist halt kein Programm, wo man nach 3 Wochen sagt, so jetzt zurück zum Alten, sondern wir wollen, dass die Frauen diese Routinen mitnehmen. Und deshalb lassen wir alle 3 Tage in Lebensmittel weg, die den Namen eigentlich gar nicht so verdient haben oder nicht so förderlich sind. Also Alkohol, rotes Fleisch, Wurst, sehr viel Käse, Zucker. Und dadurch kommt mehr und mehr Platz auf dem Teller für eben die anderen Lebensmittel, die ich eben erwähnt habe.
Aber verstehe ich das richtig? Es hat nichts mit Low Carb oder Keto und auch nicht Intervallfasten zu tun, oder?
Nein. Es ist schon eine Ernährung, wo wir darauf achten, nicht zu viel Kohlenhydrate zu essen, aber das ist keine Form von Askese oder wo man gar keine Kohlenhydrate mehr essen soll, sondern der Körper kann ja Kohlenhydrate als schnelle Energiequelle super gut für sich effizient auch verwerten. Es geht darum, die richtigen Kohlenhydrate zu essen und sie verpackt zu essen. Also verpackt mit Proteinen, mit Fetten, mit Ballaststoffen. Und dann haben wir nur einen leichten Blutzuckeranstieg, wenn wir etwas essen. Dadurch haben wir auch nicht nach dem Essen so ein Suppenkoma, wie wir es manchmal sagen, ne, dass wir so total müde sind. Sondern wenn wir einen gut geregelten Blutzuckerspiegel haben, dann haben wir nicht diese Müdigkeit, dann haben wir auch keine Heißhungerattacken nach dem Essen. Und deshalb Kohlenhydrate ja, aber eben die richtigen und nicht zu viel und nicht zu wenig. Und Intervallfasten, vielleicht kann ich das noch kurz ergänzen. Also es ist ja letztendlich eine Nahrungskarenz, wo man sagt, ey, mindestens 12 Stunden. Manche essen aber 16 Stunden nichts. Wo wir sagen, moderates Fasten vom Abend bis zum Morgen, das finden wir gut. Also 12 Stunden oder 14 Stunden. Aber eigentlich versuchen wir die Frauen dahin zu bringen, dass sie wieder 3 Mahlzeiten am Tag essen. Dass sie vor allem morgens auch eine halbe Stunde nach dem Aufstehen frühstücken, die sollen sich aber auch nichts reinzwingen, wenn sie das nicht mögen. Man kann das langsam wieder sich antrainieren, weil viele Frauen, die ich kenne, haben abends ihre Hauptmahlzeit und dann hauen die so richtig rein. Und das findet sich dann auf der Hüfte wieder und am Bauch.
Naja, und das ist ja, da muss ich jetzt auch noch mal kurz das dazu erwähnen, weil das hast du toll gesagt, Susanne. Aber das wirkliche Problem mit dem Fasten ist, die Fragen kriegen wir ja häufig, guess what? Das tut den Stresshormonspiegel ansteigen lassen. Deswegen funktioniert es toll, wenn man irgendwie 29 ist oder vielleicht nach 35 Grad noch. Jetzt sind wir aber in der Perimenopause. Das heißt, unser Stressspiegel ist schon angestiegen. Und jetzt, das ist ein extra Stressor. Ich habe viele Patientinnen, die machen das ganz extrem. Die essen eine Mahlzeit am Tag und die nehmen wirklich, die nehmen kein Pfund ab. Das heißt, es ist brutal, es ist schon interessant, muss ich manchmal sagen. Man fragt sich auch, wie kann sich dieser Körper erhalten? Egal. Cortisol überschreitet wirklich alles. Wenn dieses Cortisol hoch ist, kann man wirklich nichts machen. Das heißt, dieses Fasten kann extrem anstrengend sein für den Körper. Deswegen sagt Susanne richtig gesagt, wenn man wirklich diese Stresssymptome hat, das heißt, man kann nachts nicht schlafen, man hat die Hitzewallungen nachts, man kriegt das Herzrasen, man ist wirklich irritiert den ganzen Tag, man ist super müde, dann gehört man in diese Stresskategorie. Und diese Frauen sollten auf keinen Fall lange fasten. Wie gesagt, über Nacht, man hört um 7 auf und hat morgens wieder um 8 oder so Frühstück, ist ja kein Problem. Dann möchte der Körper sowieso ruhen. Aber für diese Frauen ist in der Tat die Energie über den Tag wichtig, wenn wir eigentlich aktiv sind. Deswegen, eine halbe Stunde nach dem Aufstehen sollten diese Frauen was essen. Muss nichts Großes sein. Und dann eben in der Tat stabile Energie. Weil ansonsten, wenn man nichts isst bis zum Abendessen, der Körper, der wartet einfach. Und dann sogar diese eine Mahlzeit wird dann eben resistent verstoffwechselt. So nenne ich das. Das ist kein echter medizinischer Ausdruck. Das heißt, der Blutzucker steigt an und es wird direkt als Fett angebaut.
Ich kann dich noch ergänzen, weil du vorhin auch gefragt hast, Frauen denken, sie ernähren sich gesund. Ich hatte heute gerade wieder eine Frau in der Beratung, die sagte, an Nüsse esse ich ja nicht so viel, weil die enthalten ja so viel Fett. Ja, und dabei Nüsse, da ist so viel Gutes drin und da sind gute Fette drin, also in vielen Nüssen. Da sind die einfach ungesättigten Fettsäuren drin, die sind schützend fürs Herz. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 30 Gramm Nüsse am Tag. Sie enthalten Proteine, sie enthalten Ballaststoffe, sie machen satt. Und das ist auch sowas, weil du, Christina, ich dachte gerade daran, weil du ja manchen Frauen, die morgens nichts essen wollen, sagst du, dann isst doch eine Handvoll Nüsse. Ja. Und dann hat man relativ lange gute Energie, ohne dass man hungert morgens. Und das ist ja auch einfach zu essen, also nicht kompliziert zuzubereiten.
Und ich muss auch sagen, also dieser Begriff gesunde Ernährung, das ist wirklich ein sehr dehnbarer Begriff. Also das merkt man, wenn man wie ich und Susanne wirklich mit diesen Frauen redet und dann mal hört, was die eigentlich essen. Also da ist einfach sehr viel falsches Verständnis von was wirklich gesund ist. Also das nur mal so zum ganz kurz mal auch reingeschmissen.
Und das heißt, gesundes Essen, gesunde Ernährung, wenn ich das richtig raushöre, da geht es nicht nur darum, dass die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, gut, wertvoll, gesund sind, sondern auch, wie wir das essen. Also und ob wir quasi unseren Stress dabei machen oder ob wir es wirklich genießen.
Ja, super, weil ich empfehle manchen Frauen so ein paar Hacks zum Abnehmen nach dem Kurs, wird die sagen, also manche Frauen erwarten so Unmenschliches von ihrem Körper, die erwarten nach 3 Wochen, dass sie, wer weiß, viel abgenommen haben, die erwarten das schon nach einer Woche. Und da gibt es durchaus auch so ein paar Hacks, die haben mit Essen erstmal gar nichts zu tun. Einer davon ist, wir wollen trinken, kauen und wir wollen essen, trinken können, feste Nahrung trinken können. Was heißt das? Das heißt, dass wir richtig gut kauen. Und das kann man trainieren, dass man mal sich wirklich ein bisschen achtsam ist und fokussiert, habe ich diese Nüsse wirklich gut zerkaut oder schlucke ich die Hälfte unzerkaut irgendwie runter in großen Stücken. Die meisten Menschen kauen 3-mal und dann schlucken sie es runter. Und allein dieses bewusste Kauen, ohne dass ich meine Ernährung ändere, führt dazu, dass die Menschen weniger insgesamt essen und dadurch eben auch weniger Kalorien aufnehmen. Und das ist so, ne, die können noch bei ihrer ganz klassischen westlichen Ernährung bleiben, aber sie werden weniger essen, weil das Essen langsamer dauert. Das heißt aber auch, ich muss bereit sein, mir wieder Zeit fürs Essen zu nehmen. Das haben wir so ein bisschen mit dem ganzen Fastfood und Convenience Food so verlernt. Und ein anderer Hack, den ich den Frauen auch sage, gerade wenn das Mütter sind mit kleinen Kindern, da ist ja Essen oft die Stress, der stressigste Moment des Tages. Und dass man den, so ein gestresster Körper kann nicht gut verdauen, der kann auch nicht abnehmen, dass man denen sagt, bevor du irgendeinen Happen isst, atmest du ganz ruhig mal ein bisschen. Ein paar Atemzüge einfach ruhig essen, bevor du das erste isst. Christina, was hast du noch für Hacks?
Ja, also der Gedanke geht ja noch, das ist ja ganz wichtig, was du da sagst und was ich sagen wollte. Die Frage war ja wirklich die Verdauung. Und das Problem ist in der Tat, dass viele Frauen, wenn sie nicht achtsam essen, nenne ich es einfach mal, dass in der Tat sie das Essen nicht richtig verdauen. Und wenn, das ist das normal, also unsere Verdauungssäfte nehmen oft ab mit dem Altern, mit Stress wird es ganz schrecklich. Und dann in der Tat, dann wenn wir schnell essen und uns nicht richtig hinsetzen, dann bleibt unser Körper in diesem Sympathikus-Tonus, also eigentlich möchte er noch weiter rennen. Und wir brauchen aber den Parasympathikus, damit wir das Essen wirklich verdauen. Was jetzt passiert, wenn wir uns keine Ruhe nehmen, dann sozusagen wird unverdautes Essen, kommt jetzt in den höheren Darmabschnitten an und wird dann vergoren. Und schon haben wir sozusagen diese Darmdysbiose, dann, was man dann hört, Darmdurchlässigkeitssyndrom und SIBO. Das ist wirklich, wo es wirklich anfängt, dass wir uns nicht hinsetzen. Verdauung fängt, ich sage immer schon an, fängt damit an, dass wir das Essen sehen und eben diese Achtsamkeitübung, dann werden die Verdauung, der Speichel, man sagt ja, das Wasser läuft einem im Mund zusammen, das ist in der Tat der erste Teil der Verdauung schon und dann eben das Kauen und dann sicher gehen, dass das gut im Magen ankommt und man eben in einem Ruhezustand ist, dass der Körper dann eben auch genügend Magensäure herstellt, der dann eben auch diese ganzen tollen Proteine, die man gerade gegessen hat, dass es auch ordentlich abgebrochen werden kann, also verdaut werden kann. Das ist also wirklich so wichtig. Und ich habe viele Frauen, es gibt ja viele Apps, man schaut sich wirklich genau an, was die essen und so weiter und so fort. Das ist oft ganz toll. Aber wenn da sozusagen nicht verdaut wird, kommt es eben trotzdem zur Osteoporose, kommt es zu allem anderen. Also das ist wirklich diese Achtsamkeit und dieses tief durchatmen und vielleicht nicht immer sofort gestresst sein bei allem, was einem passiert, sondern einfach mal mehr zu sagen, so what, ist wirklich hilfreich in allen unseren Lebensbereichen.
Deshalb bin ich auch kein Fan von Flüssignahrung, also weder von Smoothies noch von Proteinshakes. Ich habe neulich mal, weil ein Freund das so unbedingt wollte, er wollte einen Proteinshake. Ich habe mir mal einfach den Zuckergehalt von Proteinshakes angeguckt. Und man muss wissen, die Shakes ist ja Flüssignahrung. Flüssignahrung ist viel schneller im Dünndarm. Und dann sind nicht nur der Zuckergehalt, sondern die Kohlenhydrate, die sind sofort zu Zucker abgebaut. Und dann habe ich Blutzuckerspikes, obwohl ich denke, ich mache ja einen gesunden Proteinshake. Das ist das eine. Und bei den Smoothies ist es so, oder auch Entsaften, Saftkuren. Dann denken Frauen, die tun sich was ganz Gutes, haben sich jetzt einen Entsafter gekauft. Die beste Möglichkeit, sich eine Fettleber anzutrinken, ist ein Entsafter, weil ich ganz viel Fruchtzucker auf einmal in kurzer Zeit aufnehme, in flüssiger Form. Und der Fruchtzucker, der sorgt nochmal deutlich mehr für den Aufbau von Fett in der Leber. Und also noch viel mehr als der Traubenzucker, die Glucose. Und deshalb, wir wollen wieder richtig kauen. Und wir können natürlich Gemüsesuppe essen, wenn wir einen Smoothie löffeln und nicht runterschütten, ist das eine andere Sache. Dann nehmen wir uns ja wieder ein Stück mehr Zeit und schütten dann nicht irgendwie sowas runter.
Ist daher also der Blutzucker auch etwas, wo wir in dieser Zeit noch viel mehr darauf achten müssen, als zum Beispiel mit Mitte 20?
Oh ja, das haben wir jetzt gar nicht, das ist wie untergegangen natürlich. Der Blutzucker ist wirklich, also das Erste, wenn jemand bei mir in die Praxis kommt, das Erste, was ich mir anschaue, ist dieser Hämoglobin A1C. Das ist also dieser Durchschnittswert über die letzten 3 Monate und der erzählt mir eine Menge. Also diese Blutzuckerachterbahn, wie gesagt, wir werden mehr Insulinresistenz, das heißt, dieser Zucker, der wird nicht, oder auch von den gesunden Kohlenhydraten, der Zucker, der wird nicht schnell genug in diese Zellen aufgenommen. Und damit haben wir jetzt diese Blutzuckerschwankungen im Blut. Die führen dann zu Insulinausschüttung. Und aber sozusagen diese große Müdigkeit nach dem Essen ist ein ganz typisches Zeichen von dieser Insulinresistenz. Also wenn dieser Blutzucker ansteigt wie verrückt und dann abfällt. Dann dieser Heißhunger 1 bis 2 Stunden, nachdem man gegessen hat, ist Insulinresistenz. Das ist, wenn der Pankreas so viel Insulin ausgeschüttet hat und jetzt kommt es zu dieser Überschussreaktion. Jetzt in der Tat, dann sinkt der Blutzucker plötzlich und das ist, wenn wir wieder Heißhunger bekommen. Diese Blutzuckerschwankungen haben ganz viel zu tun mit ansteigendem Cortisolspiegel. Also sozusagen Cortisol und Insulin, die tun sich also gegenseitig antreiben. Wenn der Blutzucker abfällt, stark und schnell steigt das Cortisol an. Also diese ganzen nicht guten Dinge, die wir beschrieben haben vorher, genau das passiert. Die Müdigkeit wird schlimmer, die Mitochondrialfunktion wird schlechter. Das heißt dann der, also sozusagen der Gedächtnisnebel. Und gleichzeitig wirkt es sich auf unseren Schlaf aus. Wer hätte das gedacht? Aber in der Tat dann sozusagen, wenn Cortisol jetzt gleichzeitig dysreguliert wird, können wir dann auch nicht mehr schlafen. Also für mich in meiner Praxis das Erste, was ich wirklich angehe, ist der Blutzucker. Damit würde ich auch mal sagen, habe ich vielleicht 70% der Frauen, habe ich ungefähr 99% geholfen.
Aber inwiefern? Also kriegen die dann Tipps, was sie machen können, damit das stabiler ist, oder?
Ja, ich frage einfach mal ganz, ganz schnell. Es geht auch in der beschäftigten Praxis. Was essen Sie eigentlich so zum Frühstück, Mittags und Abendessen? Und dann würde ich sagen, in 90% weiß ich auch schon genau, was los ist. Manchmal braucht es gar nicht viel. Und dann erzähle ich eben, genau das, 90% gibt es dann ein Printout, das habe ich dann schon fertig, das kriegen die dann. Also wie gesagt, ich war ja auch in der geschäftigten, normalen Frauenarztpraxis. Und ich glaube, also wirklich mit diesem einen Regel Zucker weglassen, und das hört mir ja schon, erzählen ja, was die am Essen, dann weiß ich schon ganz genau, entweder da ist eben die viel Brötchen oder Zucker oder was auch immer. Da können wir das sofort angehen. Ich erzähle ihnen, was sie anstelle essen können. Und ich bin auch ein bisschen strikter, ich sag nicht nur 500 Gramm Gemüse, Susanne lacht. Also in der funktionellen Medizin sind mehr so wahrscheinlich 1,5 Kilo, das ist das Beste. Damit kann nicht jeder anfangen. Aber wie gesagt, wenn man 80% Grünzeug isst, jedes Mal, wenn man isst, das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig schwierig. Genau, so fangen wir an. Und viele Frauen brauchen gar nicht, manche Frauen haben wirklich ein großes Insulinresistenzproblem. Viele haben es einfach so ein bisschen und das heißt, es langt schon. Die meisten fühlen sich damit schon Großteil besser.
Einen Aspekt möchte ich noch gerne reinholen. Ich hätte nur so viele Fragen, aber man muss einfach euer Buch lesen, dann erfährt man wirklich alles. Aber das Thema stille Entzündungen, wir hatten nämlich dieses Jahr schon eine Folge zu dem Thema und alle, die es gehört haben, wissen, stille Entzündungen, die wollen wir möglichst vermeiden. Aber warum sind sie gerade in den Wechseljahren so gefährlich?
Ich weiß gar nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, warum sie gerade in den Wechseljahren so gefährlich sind. Also es geht natürlich das Östrogen zurück und Östrogen hat ja auch in Teilen eine antientzündliche Wirkung. Das heißt, wir müssen das ein Stück weit kompensieren, was das Östrogen, weil es ja viel mehr ist als ein Sexualhormon, uns vorher gegeben hat. Und damit wird dann eine antientzündliche Ernährung umso wichtiger. Und die typisch westliche Ernährung ist eine entzündliche Ernährung. Weil die eben auch dazu führt, dass der Darm kompromittiert wird. Also wir haben nicht mehr so eine intakte Darmschleimhaut. Wir haben vielleicht eine Durchlässigkeit. durchlässige Darmschleimhaut. Damit kommen eigentlich gute Proteine, wie zum Beispiel das Casein aus der Milch oder das Gluten aus dem Weizen. Auf einmal kommen solche großen Proteine in den Körper rein, die eigentlich gut, also das sind gute Proteine, die man gut verwerten kann, aber wenn sie in den Körper reinkommen, eben nicht, dann führen sie zu einer entzündlichen Reaktion. Und deshalb plädieren wir für eine große Darmgesundheit und Darm, und das fängt an mit einer antientzündlichen Ernährung. Und bei Frauen oder Menschen, wo der Darm eben schon, die Darmschleimhaut nicht mehr so intakt ist oder eine Dysbiose vorliegt, auch eine Sanierung, dass man eben ja schaut, wie bekomme ich meinen Darm möglichst schnell wieder gesund, weil das so ein wichtiges Organ für uns ist, in Kombination dann auch mit dem Mikrobiom, was darin lebt.
Ja, also ich würde auch sagen, also diese stillen Entzündungen ist ja wirklich alles, was wir wirklich heute denken, unterliegt den allen, die meisten Erkrankungen, von Krebs zu Gelenkerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, also alles das ist halt wirklich mit diesen Entzündungen zu tun, die wir eben über die Jahrzehnte sozusagen uns ansammeln. Und Östrogen ist halt, was ich vorher gesagt habe, dieser Feuerlöscher, der macht sozusagen, dass diese Prozesse irgendwie und im Schach gehalten werden. Und das ist dann eben, was in den Wechseljahren sozusagen die Dinge, die dann sich eben zeigen. Und ich glaube, das ist für uns sozusagen einfach der Moment, wo wir sagen müssen, oh, jetzt muss ich aufpassen. Da ist was, das ist jetzt nicht neu, das war schon immer da, aber jetzt muss ich dran arbeiten, dass ich die nächsten 40 Jahre auch gut leben kann.
Und ganz kurz noch, wie erkennt man das jetzt? Kann man das im Blutbild sehen oder kann man Symptome erkennen, dass man diese stillen Entzündungen, wie sie ja schon heißen, die ja still sind, trotzdem wahrnehmen kann?
Also ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze. Ne? Also wir sind ja in der Schulmedizin, gibt es so ein... Ich glaube nicht, dass wir wirklich im großen Ansatz in der Schulmedizin für stille Entzündungen wirklich screening, weil wir haben das ist eine sehr personalisierte Situation. Da gibt es also keinen standardisierten Ansatz. Aber was wir benutzen, ist dieses hochsensitive C-reactive Protein, C-reaktives Protein, richtig, Susanne?
Ja.
Das ist also ein sehr sensitiver Marker, wird in der Schulmedizin vor allem auch, es ist ein Risikofaktor für Herzerkrankungen. Das ist so zu ein ganz guter Marker. Da kann aber auch normal sein und die Frau hat immer noch Gelenksymptome. Und das ist dann, wo dann mehr so in der funktionellen Medizin schauen wir vielleicht, wir haben auch viele Laborwerte, sehr extensive, aber wir nehmen auch mehr Körpersymptome in Anbetracht. Und das sind eben dann von dem Gehirnnebel bis zu Gelenkbeschwerden, alles das fällt eben in der Tat grundsätzlich unter Entzündungssymptomen.
Ich kann vielleicht noch ergänzen, eben die Leber zum Beispiel hat keine Schmerzrezeptoren oder kaum welche, aber die Müdigkeit ist der Schmerz der Leber und eine Fettleber ist eben eine entzündete Leber und das viszerale Fett ist entzündliches Fett und worauf man besonders spätestens Wechseljahren achten sollte, ist eben Omega-3-Fettsäuren. Man kann mal den Omega-3-Index messen lassen. Christina, du hast schon den Langzeitzucker, den HbA1c erwähnt, nüchtern Insulin, um da eben zu gucken, auch Homozystein, vielleicht Christina, kannst du noch dazu was sagen, als Marker eben auch für die Herz-Kreislauf-Gesundheit.
Ja, mein Lieblingsmarker.
Ja, und Cortisol im Tagesprofil, aber Cortisol hattest du ja auch schon erwähnt.
Genau, das Homozystein wird in der konventionellen Medizin vor allem als Herzrisikofaktormarker benutzt, aber es ist wirklich, hat viel mit Methylierung zu tun, das heißt, es ist ein indirekter Indikator von Vitamin B6, B12 oder Methylfolatmangel, kann aber auch, wenn man das sozusagen supplementiert und er ist immer noch erhöht, ist auch ein sehr sensitiver Marker für Umwelttoxinbelastung. Also wie gesagt, jetzt da wird es tiefe funktionelle Medizin. Aber ja, ich habe eine ganze Batterie von Blutwerten, die man auch mit normalen Blutwerten abnehmen kann. Wir schauen der funktionellen Medizin, wir schauen auf Optimalwerte, also nicht einfach nur Normalwerte. Wir nehmen wirklich alles, was es zur Verfügung steht, um mehr Informationen zu bekommen. Und dann versuchen wir, diese Werte in Zusammenhang zu setzen und wirklich in verschiedene Organsysteme wirklich reinzugucken. Das ist, warum wir oft einfach bessere Antworten bekommen.
Ist halt quasi sowas wie Spione, oder? Also medizinische Spione.
Ja, ich glaube, ich liebe Tatort. Ich sag immer, meine zweite Karriere wäre in der Tat wäre Kommissar gewesen.
Ja, da bist du ja schon ganz nah dran. Jetzt hört man eigentlich selten jemand, der sagt, oh, ich freue mich schon auf den Wechsel. Aber wenn man euch zuhört, wenn man eure Kommentare liest, euer Buch und wenn ihr Sachen sagt, wie dass ihr euch mit über 50 so gut fühlt wie lange nicht mehr, dann kommt da ja eigentlich regelrecht Vorfreude auf. Was hat sich denn für euch persönlich wirklich zum Positiven verändert?
Ich kann mal anfangen. Ich habe die beste Zeit meines Lebens. Ich habe einen kleinen Freundeskreis, also ganz eng, aber das sind eben ganz wertvolle Beziehungen für mich. Ich habe einen ganz tollen Partner, mit dem ich zusammenlebe. Also das hat sich, ich habe auch aussortiert. Ich habe mich auch aus Jobs befreit, wo ich gesagt habe, ey, das ist nicht so gut für mich. Der letzte Job bei Google, der war mega. Da waren auch tolle Kollegen. Also da war wirklich eher, wo ich gedacht habe, Google hat mich empowert, jetzt auch diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Aber davor waren auch Jobs, taten mir nicht gut, die haben eben Stress erzeugt. Da habe ich sonntags schon Magenschmerzen gehabt, weil ich wusste, ich muss Montag wieder hin. Und da habe ich mich langsam rausgeschält. Das ist eher wie eine Metamorphose für mich. Und jetzt kommt mit der Plattform auch Nobody Told Me, da fließt alles rein, was ich gut kann, was ich gelernt habe an Erfahrungen. Und wir haben gesagt, wir bauen so eine Achse der Guten. Also wir holen ganz tolle Experten, tolle Ärztinnen neben Christina eben mit auf die Plattform auch. Und und haben eine ganz schöne, tolle Community, was ja auch nährend ist und das befeuert sich so gegenseitig und deshalb ist das eine gute Zeit, wobei ich auch sagen muss, ich habe mich selber zur Prio A gemacht und habe eben geguckt, was brauche ich und habe dann aber auch aussortiert und ich bin für einige Freunde auch langweilig geworden, weil ich nicht mehr bis tief in die Nacht Party mache, ich kann das nicht mehr. Ich habe das aber alles gehabt, in jungen Jahren habe ich, dreimal die Woche war ich los und so und ich brauche das heute nicht mehr. Ich finde das okay, wenn das andere machen. Ich mache aber lieber Gartentherapie. Ich habe einen Garten, wo ich eben dann mich erhole. Und das ist meine Form von Meditation. Und ja, also ich habe ein ganz schönes Leben und ich freue mich. Ich bin befreit so von, ich habe jetzt mit kleinen Kindern nichts mehr zu tun, die mir dann auch viel Kapazität rauben. Und dadurch noch eine gesunde Mutter kann ich eben ganz viel gestalten jetzt. Und das finde ich super.
Wow, Christina.
Ja, also ich glaube wirklich, es kommt diese Klarheit. Also ich sage ja immer, ich glaube, biologisch ist es wirklich diese Hormone, das Oxytocin, das Östrogen. Natur möchte wirklich, dass wir uns immer verausgaben für alle anderen. Ne? Klar, wir sind ja sozusagen die Mütter, die Reproduktionsfaktoren. Wenn wir nicht sozusagen alles für unsere Kinder geben und den Mann und so, fällt alles zusammen. Das geht weg. Und das ist eigentlich ganz, finde ich, ganz cool. Also wenn ich heute diese 30-jährigen Mütter sehe, man denkt sich, Mensch, wenn man 20 Jahre später, man wacht irgendwie auf. Ich weiß nicht, wie das bei dir ging, Susanne, aber ich gucke mir das an und denke, sag mal, habe ich das auch gemacht? War ich eigentlich verrückt? Also sozusagen, das geht weg, aber ich glaube, das ist gut. Also ich möchte sagen, man hat nicht mehr dieses Versorgen nur noch. Also ich muss mich aufopfern, das geht weg. Und ich glaube, das ist aber auch gut für die nächste Generation. Das ist gut für meine Kinder. Ich sag einfach, du machst dir dein Essen selber und du wäschst deinen eigenen Kram. Und wenn du jetzt zurück nach der Uni nach Hause kommst, ich bin nicht deine Mutti und koch dir. Das musst du bitte nicht mehr erwarten. Das ist gut für meine Kinder und es ist gut für mich. Ich weiß, wer ich bin. Man denkt sich auch nicht mehr, das haben, glaube ich, alle Frauen. Dieses, was denken die anderen von mir? Das geht komplett weg. Ist einem komplett egal. Was für eine Befreiung, weil man merkt erst jetzt, wie einem das jeden Tag begleitet hat. Man will Sachen einfach nicht sagen, weil man immer denkt, oh Gott, sagen alle meine Alterskollegen, die sagen, ist mir ganz egal, was die Leute denken. Ich sage jetzt wirklich einfach, was ich denke. Was für ein tolles Leben. Und dazu kommt dann diese Kreativität, die man jetzt wirklich ausleben kann, weil sozusagen diese ganzen anderen Dinge hat man jetzt irgendwie in den Schrank gepackt und weiß, da schaue ich nur mal nach, wenn ich das jetzt wirklich brauche. Also würde ich nur sagen, kann man sich echt nur freuen, ist alles gut.
Ergänzt kann ich noch sagen, es gibt so viel Not in der Welt, also bei uns drumherum und in der Welt insgesamt und die Frauen ab der Lebensmitte sind eigentlich prädestiniert dafür, auf diese Not eine Antwort zu finden. So, welches Problem will ich jetzt eigentlich lösen? Wo will ich einen Beitrag leisten? Weil was Frauen in der Lebensmitte besonders haben, die haben etwas, das nennt sich agentische Fürsprache. Ja, die sprechen Ungerechtigkeiten an und die gehen dagegen an, weil sie eben, they don't give a fuck. Ja, so, und das sieht man. Es gibt die Omas gegen rechts. Es gibt nicht die Opas gegen rechts. Ne? So, also da haben sich Frauen formiert und sagen, ey, das ist nicht in Ordnung. In Südamerika stehen die Mütter da und sagen, ey, wo sind meine verschollenen Kinder? Und die stehen da jeden Tag über Jahre und sowas. Und das können diese Frauen jetzt und die haben die Kapazität dazu. Und es hat uns einen Überlebensvorteil gegeben, dass wir nicht mehr unser ganzes Leben reproduktiv sind, weil diese Frauen noch so gebraucht werden. Und deshalb ist das eigentlich eine Zeit, wo wir nochmal alles geben können und ganz viel verändern und gestalten können. Das ist was ganz Schönes.
11 Millionen Frauen in Österreich, Deutschland, der Schweiz sind gerade in den Wechseljahren. Und es klingt jetzt so, es braucht noch mehr, oder? Und alle, die es noch nicht sind, glaube ich, freuen sich jetzt darauf. Es klingt so mutmachend. Deshalb vielen, vielen Dank. Ich habe nur noch eine kleine Bitte. Und zwar am Schluss bräuchte ich noch ein Rezept für euch, von euch, für uns alle, die zuhören. Was können wir denn heute noch umsetzen? Ein kleiner Schritt, eine kleine Routine, die wir jetzt täglich in unser Leben einführen, damit wir wirklich gesund alt werden können, egal ob Mann oder Frau.
Das Rezept.
Ich sag mal, die 2 Esslöffel geschroteten Leinsamen jeden Tag. Einfach mal für 7 Tage ausprobieren und dann schon gucken, was es mit einem macht, mit der Verdauung. Da wird man es am ehesten merken. Und das ist was ganz Einfaches. Kann man sich in Joghurt tun oder ins Müsli morgens. Tut nicht weh. Und geschrotet deshalb, damit wir auch an die Inhaltsstoffe kommen.
Und frisch geschrotet, oder?
Ja, man kann die auch gequetscht kaufen. Dann würde ich sie nur im Kühlschrank aufbewahren.
Wenn ihr mich fragt, jetzt kommt das Unpopuläre. Die eine Sache, den Kaffee mal weglassen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ganz schrecklich für die Cortisolachse. Wie gesagt, wenn ihr keinen Kaffee trinkt, keine Sorge. Wenn euch der Kaffee jeden Tag, wenn ihr den braucht, lasst ihn mal für 4 Wochen weg und schaut, wie es euch geht. Bitte habt euren Kaffee, wenn ihr mit der Freundin sitzt und eine gute Zeit habt. Aber als sozusagen jeden Morgen Ritual mal weglassen und gucken, wie es geht.
Kann ich so unterstreichen. Die erste Woche ist Horror. Glaubt, Mama hat irgendwelche Entzugserscheinungen. Und dann wird's richtig gut. Aber koffeinfreier ist schon manchmal erlaubt, oder?
Ja.
Danke.
Das einzige Thema, wo Christina und ich so ein bisschen unterschiedlich sind. Koffeinfreier Kaffee hat hat auch viele gesundheitliche Vorteile. Also ist die Frage, lässt man Koffein weg oder lässt man Kaffee weg? Und Kaffee hat auch ein paar Ballaststoffe und auch Polyphenole. Also so, aber das ist, da haben wir noch nicht die einzige Wahrheit gefunden.
Ist ja noch Zeit. Aber vielen, vielen Dank euch beiden, liebe Susanne, liebe Christina. Und viel Spaß dabei, weiterhin ganz vielen Frauen Mut zu machen oder auch zu unterstützen, natürlich für diese sehr, sehr spannende Zeit, wenn man das so hört. Dankeschön.